Willkommen zum TV-Podcast. Wir blicken heute nach Herford, der Heimat von Bugatti. Für Jahrzehnte eine Marke so solide wie Ostwestfalen. Ein Produktspezialist, vor allem für Mäntel und Jacken, später auch Hosen und Strick. Hätte man so laufen lassen können. Enter Julius Brinkmann, der das Unternehmen in dritter Generation leitet. Er hat sich Florian Wortmann als Chief Brand Officer an die Seite geholt und gemeinsam treiben sie eine umfassende Transformation der Marke voran. Weniger Westfalen, mehr Dolce Vita. Wo Bugatti heute steht, wo die Marke hin soll und was die Transformation mit dem Unternehmen gemacht hat, darüber spreche ich mit Julius Brinkmann und Florian Wortmann jetzt hier im TV-Podcast. Ich bin Judith Kessler. Hallo. Julius, Florian, schön, dass ihr da seid.
Schön, dass wir bei dir sein dürfen.
Vielen Dank, wir freuen uns.
Wir wollen heute über Bugatti sprechen und euren Markenprozess. Julius, du hast dafür den Florian geholt. Warum brauchte Bugatti einen Markenchef?
Ich erkläre das immer gerne so, dass die erste Generation das Unternehmen gegründet hat. Die zweite Generation hat Category Business par excellence aufgebaut, international die Fühler ausgestreckt und die ersten Lizenzen angedockt. Und die dritte Generation, der ich auch mit angehöre, hat das Ziel, dass Bugatti ein Gefühl wird. Und ich denke, dass Florian, und das ist ein echter Gewinn für uns, mit seinen Fähigkeiten nicht nur schon längst bei den Stationen zuvor beweisen konnte in Familienunternehmen, dass Brandbuilding und auch Emotionalisierung ja ein starkes Steckenpferd von ihm sind. Und ich mich zu der Zeit lösen wollte oder vielmehr weiterentwickeln, evolutorisch weiterentwickeln wollte, indem wir gesagt haben, Mensch, wir haben für viele qualitative Tugenden gestanden, Preis-Leistung, Passform, Lieferfähigkeiten etc. Aber wir müssen jetzt zwingend einen nächsten Schritt gehen und die Marke auf das nächste Level heben. Und das war eigentlich der Grund, wo wir uns dann auch in der Zeit schon zuvor kennengelernt haben. Und ich froh bin, dass wir diese auch neu geschaffene Position mit Produkt und Marketing in einer Hand zusammenzubringen, um die Geschichten von heute und morgen wirklich authentisch erlebbar zu machen.
Und da bist du dann ins Spiel gekommen, Florian.
So sieht's aus.
Was genau sind denn deine Aufgaben als Chief Brand Officer in dieser neu geschaffenen Position und Stelle? Wo hast du so einen Fokus gesetzt am Anfang?
Also eine meiner wichtigsten Aufgaben ist ja die Wahrung der Brand, also der DNA, und zu gucken, dass immer alles auch am Ende auf die Brand einzahlt. Ich verantworte die Bereiche Produkt, Marketing, E-Com, Public Relations, Store Design und natürlich alles, was dann am Ende des Tages mit Marke zu tun hat. Also sprich auch ein sehr, sehr großes Feld sind ja unsere Lizenzpartner, und dort auch mit der Lizenzabteilung sind wir in sehr, sehr nahem Austausch. Was ist richtig? Was sind die nächsten Steps? Wie können wir die Marke wahren? Weil am Ende des Tages ist es ja unser wichtigstes Asset. Was wir besitzen, ist der Markenkern und unser Markenwert.
Ich habe in der Vorbereitung auf den Podcast ein bisschen was über Bugatti gelesen und bin dann auf ein Interview im Playboy gestoßen, was du gegeben hast, Florian. Und da hast du gesagt, wir sind keine Love-Brand, wir sind eine Buddy-Brand. Was ist denn bitte eine Buddy-Brand?
Ich muss da ein bisschen weiter zu ausholen. Und zwar der Thoran von Jungformat Nerd, der hat das ja mal ganz schön im Podcast mit Tom Junkersdorf erklärt. Da geht es um nicht Buddy, sondern Body und Body und Love Brand. Und da ging es um diese Love Brand Falle. Und eine Body Brand ist praktisch, wenn du Produktspezialist bist und deine Kunden aber nicht wirklich relatest und keine Community gründest und keine relatable Moments hast. Und das ist so der Anfang vom Ende. Und er hat gesagt, du musst eine Love Brand werden. Emotionale Bindung zu deiner Community. Am Ende Customer Centricity oder Community Centricity. Und muss deine Community so hypen, dass du die durch die Emotionen bindest. Und da gibt es aber am Ende des Tages natürlich auch immer das Risiko eines Hypes. Das heißt, du hast einen Hype und fällst wieder schnell ab und bist dann wieder out of the game. Und ich fand, dass Love Brand nicht richtig zu uns passt. Und deswegen habe ich daraus praktisch einen Neologismus erschaffen und habe gesagt, pass auf, wir sind die Buddy Brand, deine Kumpel Brand. Wir sind eher eine Freundschaft und keine Liebe. Und wir gehen ein Leben lang und schaffen dort Vertrauen, Loyalität und sind an deiner Seite.
Mhm. Das ist ja nicht so weit weg von dem, was Bugatti früher auch ausgestrahlt hat. Also es ist eine sehr verlässliche Marke, hohe Produktkompetenz, aber jetzt auch nicht so wirklich schon auf der Ebene Lifestyle-Brand, würde ich sagen. Meine Kollegen aus der Menswear haben gesagt, naja, Bugatti hat ja diesen italienischen Namen, aber es ist in der Vergangenheit nicht gelungen, das dann tatsächlich einzulösen, dieses italienische Lebensgefühl. Mhm. Was habt ihr denn verändert, um dahin zu kommen auf dem Weg der Body Brand?
Ja, wir haben am 18.12.2023, das ist für mich so ein geschichtsschreibendes Datum, der Mitarbeiterschaft unsere Vision vorgestellt. Leading an international fashion brand, offering entire brand universe to its fan community through own products and strong licensing partners.
Und habt ihr das eigentlich dann so, weil du sagst, ihr habt das so vorgestellt, ich stelle mir das so vor, ihr seid dann da in Herford auf der Bühne und dann fängst du so an, wie jetzt gerade. Hast du das dann auch da so auf Englisch kommuniziert?
Tatsächlich, oder so? Ja, weil wir uns schon als International Brand auch verstehen und uns auch so entwickelt haben, mit jetzt ja schon über 60 Ländern aktiv unterwegs. Und das ist auch unser Selbstverständnis oder das Selbstverständnis unserer Marke von heute und morgen. Mhm. Von daher haben wir das tatsächlich in Englisch gemacht. Und um darauf zurückzukommen, die Vision wurde kommuniziert, die Mission, also das Warum und Wie. Wir haben das Was formuliert, die Leitplanken sind bei uns die 10 Big Commitments of Change, die 10 Gebote, wie wir das Ganze ausrollen wollen. Und auch das Look and Feel, also wie sich das Ganze wirklich anfühlt und auch ausschaut. Und bevor das Ganze natürlich angefangen hatte, Florian war noch erst ein paar Monate dabei, waren wir natürlich sehr eng im Dialog. Er hat viele Fragen gestellt. Ich habe versucht, so viele Antworten wie möglich zu geben. Und mit seinem Wissen und den Fähigkeiten, auch der Methodik des Brandbuildings und ja mit meinem Wissen einfach das Unternehmen, die Familie, die Idee der Marken zu verstehen, ist da dann die Agenda 2030 daraus entstanden.
Und du hast natürlich mit einer Sache recht, also oder deine Frage, wie weit sind wir auf dem Weg zur Body Brand? Wir sind sehr gut unterwegs und das, was ja vorher war, du hast gerade das große Wort Lifestyle in den Mund genommen, das ist für uns eher, also bei uns geht's eher um Emotional Branding und das, was früher war, war ja nicht verkehrt und es geht gar nicht darum, nur weil man in der Zukunft was Neues machen muss, das Alte zu verurteilen, sondern es geht ja darum, um Weiterentwicklung und nicht um Stillstand. Und das, was wir getan haben, ist praktisch einen absoluten Spezialist im Category Management zu harmonisieren, zusammenzuführen und zurück zu der Wurzel zu bringen. Und dann wieder neu sich zu formatieren. Aber bei uns geht's eher, deswegen sprechen wir auch oft von einer Revitalisierung und um Harmonisierung als mehr um einen Relaunch. Wir reden ja jetzt immer nur über Marketing und Brand, aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele andere Bereiche. Ich habe letztens noch in einem Podcast gehört, der Erste, der vom Wachstum spricht oder die Leute, die vom Wachstum sprechen, das, wo er am meisten Respekt vor hat, ist immer die Supply Chain. Und das sind natürlich die ganzen Bereiche, die jetzt bei uns nach außen immer viel zu kurz kommen. Aber da wird auch sehr, sehr viel gedienstleistet und gearbeitet und viel gechanged. Und das muss ganz klar sein, wenn das Backup nicht steht, dann kannst du auch nicht weiter nach vorne gehen. Und deswegen sind wir wirklich sehr, sehr gut im Zeitplan.
Ich wollte zumindest noch hinzufügen, weil ich das sehr wichtig finde und auch eine Herzensangelegenheit ist, dass zu dem Zeitpunkt 1978, als unser Großvater entschieden hatte, die Marke Bugatti ins Leben zu rufen, ich auch immer mit Flo da natürlich auch im Kontakt gewesen bin, um die Geschichte zu erzählen. Der ein oder andere Zuhörer wird es vielleicht kennen, weil die Methodik immer im Raum stand und wir erklärt haben, dass wir einfach das italienische Telefonbuch aufgeschlagen haben. Der damalige Verantwortliche im PM und Marketing, Herr Möller, und bei B halt angehalten hatte und sagte, Bugatti, da können wir die Markenrechte eintragen. Die Möglichkeiten waren da und um das Ganze nochmal in Bildern und in eine Szenerie zu versetzen. In der Zeit hat die Modewelt sich auch immer mehr gegen Italien gerichtet, weil da wirklich viel passiert ist. Und Flo hat es auch in den Gesprächen nochmal nicht nur herausgekitzelt, sondern auch nochmal auf den Punkt gebracht, dass die Vision unseres Großvaters einfach auch die war, international relevant zu sein und zu wachsen und wirklich ein starkes Label in den Händen zu halten. Und warum erzähle ich das? Weil mir wichtig ist, dass das auch nicht dahergesagt wird, sondern dass wir uns wirklich sehr stark mit der Vergangenheit und mit den Wurzeln beschäftigt haben. Und es fühlt sich eigentlich so an, den Ursprung wirklich sehr ernst genommen zu haben, weil es ein Lebenswerk ja auch ist, was wir jetzt übernehmen und nicht einfach nur eine Unternehmung, sondern so viel mehr. Und dadurch fühlt es sich nicht nur, ich hoffe auch für unsere Mitarbeiter, für mich aber persönlich auch, viel ehrlicher, viel echter, viel authentischer, viel klarer an. Und darauf aufzusetzen, um dann neue Ausprägungsformen zu finden und sich sicherlich mit dem Zeitgeist heute zu beschäftigen, wie man das dann ausspielt, aber die Geschichte im Herzen zu tragen, ich glaube, dass das ja ganz entscheidend ist und mir nicht nur ein gutes Gefühl gibt, um wieder bei Gefühl und Emotionen zu sein, sondern dass sich richtig anfühlt und sicherlich auch richtig ist im Zuge von Markenentwicklung, Kunden, Partnerschaften, die sie auch über Jahrzehnte ja da aufgebaut haben, alle mitzunehmen, zu sagen, wir wissen, wo wir herkommen und wir gehen jetzt aber auch mutig ein paar neue Wege. Und das muss ich nicht ausschließen, nein, im Gegenteil. Das wird zusammengeführt und zu einem neuen Weg führen, den wir brauchen, um auch mutig unsere Erfolge von morgen dann auch feiern zu können und zu begeistern, am Ende viel Freude zu entwickeln und zu begeistern.
Also die Heritage im Herzen, damit habt ihr schön euch auf gesagt. Den Weg gemacht. Du hast eben vorhin von der Agenda 2030 gesprochen. Jetzt haben wir 2025. Wo steht ihr denn da? Also wie hat sich Bugatti bereits weiterentwickelt und was ist noch geplant? Also wo steht ihr gerade im Markenprozess?
Also es hat jetzt vor ungefähr anderthalb Jahren begonnen und wie ich das eben schon erzählte, am 18.12.23 standen wir dann zusammen und haben informiert, kommuniziert und versucht natürlich unsere Mitarbeiterschaft von dem Weg zu überzeugen und für uns zu gewinnen, von dem wir so überzeugt sind, nämlich diese Marke, die aus unserer Sicht keine Grenzen kennt, ja, weiterzuentwickeln mit unserer Vision. Und das hat sich, wie ich eben auch schon gesagt habe, sehr gut angefühlt. Wir sind jetzt anderthalb Jahre weiter und was wir mit diesem Tempo, was wir an den Tag gelegt haben, also es fühlt sich wirklich an wie ein Boost mit Flo und dem Team, aber auch ganzheitlich im Unternehmen, weil er auch eben anklingen lassen hat, dass auch die Bereiche meines Cousins, der im Übrigen die vorgelagerten Wertschöpfungsbereiche, Produktion, Logistik, SCM, verantwortet und ich stärker in den Markenthemen auch bin, wir strukturell uns da erneuert haben, mehr Expertise reingeholt und wir dann die Agenda 2030 insofern formuliert haben, dass wir gesagt haben, das ist das Bild, das ist die Vision, das ist die Marke und der nächste Schritt war, das Sales Paper aufzusetzen, also wie wollen wir das Ganze in die Märkte steuern, haben den Vertrieb neu aufgestellt, neue Verantwortlichkeiten gesetzt, weil wir wussten auch da, braucht es neue Gesichter, neue Bilder, eine neue Struktur. Wir haben Menswear und Womenswear zusammengelegt und haben somit die Grundlagen für den Sales erarbeitet mit unseren Agenturen, mit unseren Angestellten, also mit unserem Team am Ende des Tages, um zu sagen, wie wollen wir in welchen Channels wachsen, wo sehen wir Riesenpotenzial und wie müssen wir priorisieren, um dann die Durchsetzbarkeit, die wir uns vorgenommen haben, auch zu erreichen. Und aktuell sind wir dabei, die Shared Services ebenso anzudocken. Und das ist das Thema, was Flo eben angesprochen hat. Das ist bei uns Gebot Nummer 8, Setup for Speed and Growth, um natürlich die Digitalisierungsstrategie aufzugleisen, die SCM-Strategie anzupassen, bis hin zur Arbeitgebermarke. Was bedeutet das heute und morgen für uns bei dem kulturellen Change, in dem wir uns ja ebenso befinden, weil wir ja den Generationswechsel jetzt nochmal so in die letzte Phase gebracht haben. Und daraus entsteht letztendlich ein ganzheitlicher Plan und eine Strategie, ja, die uns jetzt Klarheit gibt, Orientierung schafft und runtergebrochen auf dieses Jahr. Ohne das jetzt zu sehr in die Länge zu ziehen, sehen wir schon, dass wir wirklich gute Vororderaufträge bekommen haben. Wir werden wachsen in diesem Jahr. Hoher einstelliger prozentuales Wachstum werden wir generieren. Vielleicht wird sogar zweistellig, also generiert werden übers Gesamtjahr. Das müssen wir jetzt beobachten. Die Pop-ups kommen sehr, sehr gut an, die wir neu aufgesetzt haben. Da wird Flo sicherlich gleich nochmal in der Tiefe was zu sagen können, wo wir aber innerhalb von 4 Wochen auch 20-30% Abverkaufsquoten erreichen und das lässt uns auch aufatmen, weil wir wissen, dass ja für die Community, die wir heute Morgen aufbauen wollen, ist es kein Bruch, sondern genau diese evolutorische Weiterentwicklung. Man greift zu, man spürt womöglich schon das Gefühl und das gibt gerade sehr viel Kraft und Zuversicht und bestätigt, gerade in der gesamtwirtschaftlichen Lage, in der wir uns ja auch in Deutschland befinden, das so einzuordnen, dass man sagen muss, Mensch, wir sind hier auf dem richtigen Weg.
Florian, jetzt will ich aber von dir wissen, wie sieht's denn aus, das neue Bugatti? Also was hat sich schon verändert? Was sieht man schon? von den Prozessen, die ihr da angestoßen habt. Jemand, der das vorher kannte, der die Mäntel vom Bugatti, die Outerwear gekauft hat und Strick und da Bugatti als solide deutsche Brand wahrgenommen hat. Wie überrascht ihr den jetzt am POS?
Da hört sich Deutsch mal so negativ an, wenn wir das gefragt werden.
Na, das ist verlässlich. Man kennt doch die preußischen Tugenden.
Genau.
Nein, ihr seid ja sehr erfolgreich im Markt gewesen. Also das ist gar nicht despektierlich gemeint gewesen.
Nee, das jetzt auch, ja, weil man das immer allgemein, sobald irgendwas deutsch oder sobald man auch Richtung Marketing geht, Richtung Brandbuilding, dann heißt das immer so, ja, die Marke, die sah immer so ein bisschen deutsch aus und dann denke ich mir immer so, ja, weiß ich jetzt nicht, ist das gut, ist das schlecht, was will der Dichter mir damit sagen? ich finde das auf jeden Fall gar nicht schlecht. Wir sind German-based, Italian-inspired, back to the core und haben uns daraus entwickelt und das, was Julius gerade gesagt hat, ist, das Erste, was man eigentlich wirklich haptisch natürlich wahrnehmen kann, sind die Pop-Ups. Also dort bauen wir neue Emotionen auf. Wir arbeiten da mit Travertin, wir arbeiten mit echtem Leder, kombiniert mit verschiedenen Teppichfarben. Also wir versuchen da unsere drei Kernwerte, Leidenschaft, Genuss, Gemeinschaft, erlebbar zu machen. Und das schaffen wir auch sehr, sehr gut. Ansonsten, was du gerade gesagt hast, wir sind ein ganz, ganz verlässlicher Category-Business-Player. Und deswegen ist es für uns auch kein Problem, jetzt im Total Look zu agieren und dort die Pop-Ups oder Total Look-Flächen ins Leben zu rufen. Der Handel kennt uns oder viele, ich glaube gerade, jetzt komme ich mal auf Deutschland zurück, viele kennen uns als Produktspezialist Jacke. Und das war so mein Learning. Wenn ich mich umgehört habe, hieß es immer Jacke. Und wir machen die Umsätze also genau gedrittelt. Also wir machen ein Drittel mit Oberteile, Strickjersey, Hemd. Wir machen ein Drittel mit Hose und ein Drittel noch mit Jacke. Das heißt nicht, dass Jacke schwächer geworden ist, sondern das Unternehmen ist gewachsen. Und wir haben jetzt auch wieder im Anzugbereich und im formellen Bereich gestartet. Und direkt in der ersten Saison im Suiting und im Sportswear-Jacket konnten wir direkt auch dem Handel dort wieder überzeugen. Und kommen da halt raus durch den Total Look und durch das Feeling, durch die Pop-Ups, dass man uns halt auch anders in einem anderen Markenumfeld sieht. Also wir waren ja auch an der einen oder anderen Stelle dann, wenn du Produktspezialist bist, dann bist du natürlich verglichen auch viel oft mit Anfangspreislage. Und ich habe selten ein Unternehmen erlebt, was so eine gute Produktpreis-Leistung hat. Gleichzeitig wollen wir uns aber nicht mehr neben Eigenmarken oder irgendwas platzieren, sondern wir wollen ganz klar mitspielen. Mein größtes oder bestes Beispiel ist immer unser Exportland Irland. Da sind wir ganz klar neben Hackett und Boss. Also da sind wir immer gesetzt. Zwischen Hackett und Boss haben wir einen eigenen Shop. Und so werden wir auch gesehen, Total Look gekauft, plus Categories und so hast du auch mehr Touchpoints. Und ich meine, das, was Julius gerade gesagt hat, auch mit Lizenzpartnern, das ist ja auch ein Riesenhebel. Ich meine, wir haben 14 Lizenzpartner. Das gilt ja dann auch, die Marke zu wahren. Das ist natürlich schon challenging. Die sind aber alle gleichzeitig froh, dass es eine Richtung gibt, eine Ausrichtung gibt und das gibt uns natürlich nochmal viel mehr Power, Touchpoint zu schaffen für den Endkonsumenten. Weil am Ende des Tages, ob du Bugatti Schuhe kaufst, ob du ein Parfüm hast, ob du einen Pulli hast, am Ende des Tages ist es Bugatti. Und was ist unser Unterschied? Unser Unterschied ist natürlich die Emotionen, die wir verkaufen. Weil ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine gute Passform, da sind wir extrem stark, das können aber andere auch. Und unser Markenname steht für etwas, Italien, italienisches Lebensgefühl, Leidenschaft, Genuss, Gemeinschaft. Und das kaufst du praktisch, wenn du unser dunkelblaues Polo kaufst, was du auch von anderen kaufen könntest. Und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist bei uns eine Base. Da kommen wir her, das können wir, das ist eine unserer Best Practices. Und da stehen wir auch für. Und das wird jetzt einfach nur nochmal mit Emotionen unterfüttert.
Gleichzeitig, weil du von den Pop-Up-Flächen gesprochen hast, ihr habt ja schon die Komplexität erhöht. Also, ne, ihr hattet vorher, wart ihr Produktspezialist, jetzt bietet ihr neue Kategorien, neue Produkte an, die dann natürlich auch eine ganz andere Drehung brauchen. Wie habt ihr euch da aufgestellt, um da auch mitzugehen? Also mit dieser erhöhten Komplexität auch den Anforderungen des Handels Rechnung zu tragen?
Also genau das ist der Mythos, der da draußen rumschwirrt und das ist gut, dass wir da so drüber sprechen, weil ich sag's nochmal, wir machen 30%, also ein Drittel, 33% Umsatz mit Oberteilen. Wir sind da sehr erfolgreich, wir können da zwischen 5- und 7er Lagerumschläge erwirtschaften und können das einfach schon, was viele von uns halt nicht wissen, gerade im deutschsprachigen Raum. Und jetzt die Pop-Ups auf die Fläche zu bringen, ist nur eine reine Koordination der Produktgruppen und eine Harmonisierung der Liefertermine. Mhm. Aber es ist nicht so, dass wir da irgendeine Produktgruppe neu lernen müssen. Also was, glaube ich, viele denken, und deswegen sieht der Berg größer aus, als er ist. Viele denken, ah, jetzt kommt wieder ein Produktspezialist. Also ich rede von einer Category. Man kennt das ja oft in anderen Produktbereichen, wo man dann sagt, ach, jetzt probieren die auch. Also ich sag mal, kommst vom Suiting und machst irgendwie Strick dazu. Und jeder sagt, ja gut, jetzt macht er auch Strick. Wer braucht den Strick schon? Das ist halt bei uns anders. Wir sind gedrittelt und wir sind wirklich in allen Produktkategorien stark unterwegs in den Categories und müssen nur alles zusammen auf eine Fläche bringen. Was nicht heißt, dass wir in allen Bereichen schon für die Zukunft perfekt aufgestellt sind. Wir haben überall unsere Baustellen und Herausforderungen, um uns für die Zukunft aufzustellen. Aber das ist auch gut so. Und ich glaube, das Schlimmste, was man heutzutage machen kann, ist Stillstand. Ob das jetzt im Prozess ist, ob das im Marketing ist, ob das im Brand ist, ob das im Sales ist. Ich glaube, gerade in diesen Zeiten, viele sehen ja immer diese Zeit so sehr, sehr depressiv. Und für uns bietet eigentlich gerade diese Zeit extrem viele Lücken, um von diesem großen Kuchen da draußen mehr abzubekommen. Weil jetzt geht's nämlich darum, wer wirklich gut performt und wer kann's und wer kann's nicht. Und das kann man jetzt beweisen und dann wird sich hinter der Erfolg ja entscheiden.
Hm. Ihr habt ja jetzt auch tatsächlich schon ein ganz gutes Stück vom Kuchen aktuell abbekommen, kann man sagen. Also ihr habt
wir sind noch hungrig.
Aber was ich sagen will, ihr seid etabliert. Bugatti ist schon eine Marke, eine verlässliche Marke. Ihr habt eure Kunden. Welche neuen Zielgruppen wollt ihr denn ansprechen durch das Rebranding oder die Revitalisierung, wie du gesagt hast?
Wer soll dann beantworten? Also wir sprechen dann immer davon, dass wir die demografische Schere einfach öffnen wollen und generationsübergreifend eine Community aufbauen möchten. Und das sieht man ja auch bei Marken in der Bekleidungsbranche wie auch in anderen Bereichen, die es dann doch geschafft haben, durch natürlich einer besonderen Produktleistung und auch ein Asset und USP, aber gleichzeitig eine Community durch die Gefühle und Emotionen einfach sich zugehörig fühlen zu wollen. Und das ist ganz klar die Zielsetzung an der Stelle, um da ja unsere Kundschaft, die jetzt etabliert und aufgrund jahrzehntelanger Zugehörigkeit zur Marke, der Preis-Leistung und ja der starken Category-Performance jetzt einfach noch ein bisschen mehr zu geben und die Sprache nicht zu vergessen, die wir gesprochen haben, aber gleichzeitig neue Tonalitäten und Wege auch zu finden, wie beispielsweise die Mockumentary, die wir ja auch ins Leben gerufen haben, um die Gen Z anzusprechen und einfach keinen Bruch zu sehen, sondern Brücken zu bauen. So verstehen wir uns da. Und
ich möchte an der Stelle noch hinzufügen, du hast gerade gesagt, wie schafft ihr das, generationsübergreifend neue Kunden zu bekommen? Und das, was Julius gesagt hat, ist, dass wir natürlich auch, also nicht nur in Altersgruppen denken, sondern wir reden viel über Emotionen und ich frage mich immer, ist das überhaupt noch richtig, in den ganzen Altersgruppen zu denken? Weil am Ende des Tages repräsentierst du unsere drei Kernwerte, dieses italienische Lebensgefühl, die Freiheit. Und ob du am Ende 20 bist oder 85, sei unser Gast, sei unser Kunde, sei unser Buddy und ja, join mit uns the brand. Und deswegen glaube ich einfach, dass man das gar nicht mehr so kategorisieren darf. Was unser Problem ist, ist natürlich, wenn du so als Brand dann irgendwie bei Papi im Kleiderschrank hängst und das Kind will es nicht anziehen, weil es sagt, das ist doch die Marke, die mein Vater trägt und die ist uncool, dann hast du ein Problem. Und da versuchen wir natürlich jetzt mit der Language Visual, die wir haben und mit dem Mockumentary und so anders anzugreifen, obwohl wir da auch echt realistisch sind. Also wir sagen, die Millennials, also unser einer, der muss die Marke lieben, neu kennenlernen und wissen, dass die nicht veraltet ist. Wer sagt, er will morgen von, weiß ich nicht, plus 65 die Gen Z erreichen und erobern, da ziehe ich meinen Hut. Weil ich glaube, das ist nochmal eine ganz eigene Generation und wir probieren die anzuteasern und ich will das mal so formulieren, wir probieren die, dass sie mit uns aufwachsen und mit uns weiter erwachsen werden und wir keine Ablehnung von denen und wir nicht für die haben und das ist, glaube ich, so die Aufgabe, die wir gerade haben und da sind wir gerade mitten im Prozess.
Was uns Kraft gibt, auch diesbezüglich, ist, dass wir natürlich aufgrund der Lizenzpartner in verschiedenen Branchen unterwegs sind und da einfach sehen, dass wir, ob männlich oder weiblich, wie ist der Zugang, wie funktioniert das, haben die Schwellen Ängste aufgrund der Historie oder freut man sich sogar im Gegenteil Und da haben wir wirklich gute Erfahrungen gemacht, auch was das Alter angeht. Also auch, um dann wieder in Altersclustern ja zu denken, auch wenn wir uns davon lösen wollen. Weil ich auch glaube, dass das nicht die relevante Fragestellung ist an dieser Stelle. Aber was schon wichtig war für uns ist, und das kann man ganz klar messen und einfach nachvollziehen, dass es eben nicht diese Schwellenangst und diese Barrieren gibt. Im Gegenteil. Also nehmen wir mal den Bereich Duft, mit dem wir sehr erfolgreich unterwegs sind, jetzt noch gar nicht so lange, wirklich sehr erfolgreich. Und ob es jüngere Zielgruppen sind oder auch die Damendüfte im Monatsranking teilweise in den Top 5 oder Top 10, die geben natürlich ja erstmal unglaublich viel Kraft und zeigen, dass die Marke zu so viel fähig ist. Und das ist auch das, was uns beide dann immer wieder ja gepusht hat in den Potenzialen und in der Vision, wo wir gesagt haben, Mensch, das sind alles ganz klare Bestätigungen, wie viel Kraft wirklich in Bugatti schlummert. Und vielleicht darf ich noch einen Satz sagen, wir waren in der Vergangenheit auch sehr markt- und vertriebsgesteuert und nicht markengeführt, ja, genau. Und das ist natürlich auch jetzt der große Change, wo man auf der einen Seite sagen muss, was ist noch richtig an Umsatz und wo muss man vielleicht auch mal aufräumen und abschneiden im Sinne der Marke. Mhm. Das machen wir im Übrigen auch bei den Partnern, wo wir uns anschauen. Wenn wir den qualitativen Anspruch haben, wie ich ihn eben formuliert habe, innerhalb der Vision, was hat das für Konsequenzen und was bedeutet das, um wirklich diese Marke zu harmonisieren? Und das ist halt wirklich eine große Aufgabe, der wir uns stellen, mit dem Vertrieb, im Wholesale, national, international. Was bedeutet das für die D2C-Strategie und mit den Lizenzpartnern, die letztendlich die Marke ja verkörpern und repräsentieren? Und das ist noch zu heterogen, das Bild. Und da, glaube ich, stecken unglaublich viele Chancen drin. Und das ist total, auch starke Markenarbeit, an der wir jetzt dran sind.
Du bist ja nicht alleine in der Geschäftsführung. Du hast da noch dein Vater, dein Onkel ist noch da und dein Cousin.
Richtig.
Wenn man sich jetzt die Vätergeneration anschaut, wie nehmen die denn das wahr? Also habt ihr da totales Backing oder hat das Überzeugungsarbeit gekostet, zu sagen, wir nehmen jetzt diese Brand mit der großen Heritage und entwickeln das weiter? Wie war das?
Ja, also ich komme nicht drum herum und ich finde es auch echt toll, auch wenn es dann emotional wird, aber ja, shout out to my dad, weil also so viel Dankbarkeit kann ich in dem Podcast nicht rüberbringen, weil er mir sehr viel Vertrauen schenkt, extrem viel Freiheiten gibt. Es war auch ein langer Prozess, sicherlich habe ich mir das auch erarbeiten müssen oder dürfen, habe jahrelang viel zugehört, viel lernen dürfen. Also bis heute tue ich das noch, weil auch wir immer noch ab und zu mal zu dritt uns auch hinsetzen und dann haut er noch mal einen raus, wo wir sagen, Mensch, so haben wir es noch gar nicht gesehen. Da ist einfach Erfahrung ja ein unglaubliches Asset. Aber der Umgang miteinander, Flo kann es ja gleich aus seiner Sicht auch noch mal schildern, aber das ist wirklich sehr, sehr gut, obwohl wir sind im Familienunternehmen und da gehört natürlich die das auch kennen, auch insofern gewisse Ehrlichkeit auch dazu. Auch da gibt's auch mal Reibereien und auch unterschiedliche Meinungen. Das ist ja auch Gott sei Dank so und gut so. Das brauchen wir auch, um uns wieder weiterzuentwickeln, dass eine gewisse Dynamik daraus entsteht. Aber sehr respektvoll, sehr wertschätzend. Und es war dann so ein fließender Übergang, immer mehr ans Steering Wheel zu kommen. Und somit, um deine Frage zu beantworten, war es dann, ich will nicht sagen ein leichtes, sondern wir haben uns einfach extrem gut vorbereitet, haben das Konzept oder die Ideen schlüssig erläutert und dann sticht auch das Argument. Und wenn die Geschichte oder die Idee schlüssig ist und wir auch dafür brennen, weil am Ende, Gebot Nummer 2, everything depends on the people, wenn du natürlich spürst, dass da wirklich echte Leidenschaft entsteht und wir daran glauben, wissen wir, was wir dann als Menschen auch, dass wir dann den Unterschied machen. Und diese Dinge kommen dann zusammen und da hat es dann nicht lang gedauert, sondern da gab es dann einfach, ich sag mal, wie hast du es gesagt, das Backup oder es wurde gebackt und wir sind reingegangen.
Wie hast du denn das als Nicht-Familienmitglied wahrgenommen?
Also jetzt habe ich ja in Familienunternehmen schon so, würde ich sagen, viel Erfahrung. War ja eigentlich nur in Familienunternehmen. Und bei der Familie Brinkmann, da geht es am Ende immer um die Sache. Also es geht immer ums Unternehmen, es geht immer um Weiterentwicklung, es geht immer um Profitabilität. Und das, was Julius gerade beschrieben hat, ich würde das so formulieren, es ist sehr respektvoll und wertschätzend. Also es ist gar nicht so patriarchisch geführt, wie man immer denkt. Jetzt kriege ich ja hier die Seite, Julius und Klaus bringt man mehr mit. Da würde ich fast sagen, dass Klaus Brinkmann, also da kann ich nur meinen Hut ziehen, an der Stelle wieder übergeben wird. Sehr, hat, ich sag mal, fast eine Mentorenfunktion eingenommen. Und wenn wir mit irgendwelchen manchmal auch crazy Ideen kommen, dann hilft uns da seine Erfahrung, weil man muss ja nicht fünfmal bei den gleichen Stein stolpern, gerade von Struktur und Tradition. Und ich glaube, der größte Change, also überhaupt das begleiten zu dürfen, das ist natürlich für mich super interessant und auch, ja, das schätze ich einfach wirklich sehr, da Julius und auch Markus begleiten zu dürfen und auch beraten zu dürfen. Und ja, und diesen Change mitzunehmen, ich glaube, eins der größten Changes ist auch, dass man nicht mehr ein einziges Ressortdenken haben möchte, meins, deins, sondern man eher in dieses Wir-Gefühl kommt. Ich tausche mich auch sehr, sehr viel mit Markus aus. Wir gucken, dass wir alle aligned sind. Wir gucken, dass es immer um die Sache geht, um das große Ziel und nicht jeder da im Klein-Klein ist, sondern wir wollen ganz klar Visionen aufstellen, Ziele aufstellen. Wir wollen messbare Ziele haben. Und da ist ganz klar, dass am Ende des Tages für die Familie, und wir sagen dann immer so, der Titel ist Enkelfähigkeit, dass sich das auf die Enkelfähigkeit auszahlt.
Julius, du hast vorhin schon ein bisschen beschrieben, was ihr im Vertrieb umstrukturiert habt. Das ist ja schon eine ganz ordentliche Disruption, die ihr da dem Team zugemutet habt. Wie habt ihr den Vertrieb mitgenommen? Also du hast gesagt, everything depends on the people, ist ein Gebot. Wie nimmt man da so ein Vertriebsteam mit? Weil Bugatti war ja jetzt nicht unerfolgreich im Markt. Also never change a winning team, um jetzt hier mit den ganzen Anglizismen um sich zu hauen. Aber ne, also da gibt es vielleicht den einen oder anderen, der da eher auf Sicherheit setzen möchte, statt auf Veränderung. Wie nehmt ihr da alle mit oder wie habt ihr das Team dann mitgenommen?
Ja, also als erstes muss ich auf eine andere Frage, die sich so ein bisschen abzeichnete, darauf antworten wollen, dass was ist wirklich Sicherheit in der heutigen Zeit? Also auch gerade in der Situation, in der wir uns befinden. Also die Branche per se und wir als Familienunternehmen. Und ich denke, dass der Wandel nicht nur draußen natürlich extrem spürbar ist, also das veränderte Endkonsumentenverhalten, die Märkte und ja die Neusortierung draußen. Klarheit ist aus meiner Sicht das neue Kapital. Und das waren die Gründe, sich wirklich evolutorisch weiterzuentwickeln, ohne wirklich Harakiri zu betreiben, sondern mutig die Zukunft zu gestalten. Und der eigentliche Punkt, den du jetzt angesprochen hast, da bin ich völlig bei dir. Das ist mit eines der größten Herausforderungen, natürlich die gesamte Mannschaft ja hinter dich zu bringen oder zu überzeugen mit der Idee. Und das ist ja nicht nur der Sales, sondern ja letztendlich alle unternehmerischen Disziplinen. Je stärker wir da zusammenarbeiten, wir sagen immer, gemeinsam wird aus gut großartig. Das ist sicherlich nicht von einem Tag auf den anderen getan und auch nicht, als wir die Vision und die Mission an dem besagten 18.12.23 vorgestellt haben. Da wussten wir schon, das wird jetzt ein starkes Missionieren. Es folgen Workshops, die haben auch stattgefunden, mehrere Workshops für unsere Mitarbeiter, diese zu fördern, das Verständnis zu schaffen, warum wir auch diesen Weg gehen und dann es letztendlich auch vorzuleben. Mit unseren Leuten, mit Flo in seinen Bereichen, Markus und ich in unseren Bereichen und da die Mitarbeiter wirklich einzufangen, also im Positiven zu begeistern und ich sag mal dann wie so interne Markenbotschafter zu entwickeln, die dann auch natürlich in die Tiefe der Organisation diese Idee und diesen Geist entwickeln und das wird halt etwas Zeit in Anspruch nehmen. Ich glaube, es ist uns schon ganz gut gelungen. Ich habe noch ein pragmatisches Beispiel. Wir haben ja diese 10 Gebote, die 10 Big Commitments of Change entwickelt. Nummer 1 ist Act like a brand, live like a brand, think like a brand. Das zweite ist halt Everything depends on the people und so weiter bis zu 10. Und das haben wir auch ganz klar konkretisiert dann in diesen Workshops, um zu sagen, hey, das ist jetzt hier nicht nur eine PowerPoint und wir haben uns diese Leitplanken ausgedacht, indem wir sagen, was dafür zu tun ist, sondern wie möchtest du oder wie kannst du eigentlich als einzelner Mitarbeiter auch uns dabei helfen, diese Vision oder die Agenda 2030 zum Leben zu erwecken, an deinem Arbeitsplatz, mit deinem Wirken, was uns so wichtig ist. Und da haben sie wirklich in den Workshops das dann runtergebrochen. Jeder Mitarbeiter hat sich zum Beispiel die ersten 3 für sich wesentlichen Commitments of Change rausgesucht, die auch mal ab und zu, je nach Ressort, vielleicht auch anders gelagert sind und sich dann überlegt, wie ich sie eigentlich tagtäglich auch anwenden kann. Und so, um jetzt nicht das unendlich in die Länge gerade zu ziehen, sind das halt Beispiele, wo der Glaube entsteht, wo der Geist entwickelt wird, wo wir uns tagtäglich damit konfrontieren und wirklich dieses Konzept dann zum Leben erwecken.
Und was hat das mit eurem Unternehmen gemacht als Ganzes? Also hat sich das entwickelt?
Ja, also definitiv hat es erstmal Tempo gebracht. Also die Geschwindigkeit, die wir aufgenommen haben, seitdem wir das machen, ist auf jeden Fall eine ganz andere. Brauchen wir auch, weil wir waren auch nicht mehr auf dem Tempo, das wir benötigen, weil die Märkte einfach auch so unendlich schnell geworden sind und der Umbruch so stark ist. Und wir haben ja auch nicht alles richtig gemacht in der Vergangenheit, auch wenn wir gut dagestanden haben, overall. Aber da gilt es auch, ein paar Dinge einfach aufzuholen. Also Pace ist gekommen. Transparenz wird erhöht durch auch den Umgang und den Mindset und der Zusammenarbeit mit unseren Teams. Die Kultur, auch durch den Generationswechsel mit Markus jetzt zusammen und das kulturelle Zusammenleben und Arbeiten von den Themen ist berührt. Also es sind halt viele Bereiche, die wirklich sich jetzt in der Kürze der Zeit und ja, man, das gibt mir im Moment auch die größte Kraft, dass wir in anderthalb Jahren, was wir da bewegt haben, wirklich unglaublich ist. Das kommt jetzt schon beim Endkunden, bei unserer Community an und du kommst bei uns jetzt nach Herford und erlebst selbst da, ich sag mal, Räumlichkeiten, die wir angepasst haben. Wir haben die Flag ins Leben gerufen, Navy, Off-White, Tobacco Brown, wo wir die Linien auch dementsprechend geklustert haben.
Okay, verstanden. So, und jetzt müssen wir über Geld sprechen.
Quite simply. Ja. Über Geld?
Das ist ja so ein Rebranding und so, ist ja nicht umsonst. Was bedeutet das denn an Investment?
Da steige ich direkt ein. Jetzt komme ich zum nächsten Mythos. Es ist ja immer so, dass man denkt, dass man dafür viel Geld braucht. Und das ist, weiß Gott, erstmal richtig. Dass man auf jeden Fall ein Invest braucht. Also das heißt ja auch Return on Invest und nicht Before Invest. Denn der Begriff ist ja, also der Terminus ist ja schon weise gewählt. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, arbeiten wir nicht mit einem Private Equity, mit irgendeinem Fonds oder ja irgendeinem Stock, sondern wir haben ein Familienunternehmen. Das heißt, jeden Euro, den wir investieren, nehmen wir aus dem eigenen Portemonnaie der Gesellschafter und müssen den natürlich auch schnellstmöglich returnen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben umgeschichtet. Also wir haben uns gerade am Anfang das Ganze finanziert, aufgrund dessen, dass wir Kreativleistungen gecuttet haben und andere Agenturleistungen gecuttet haben. Jetzt kriege ich gleich bestimmt Shitstorm hier von allen, um Bashing von allen Agenturen. Ich bin nicht gegen Agenturen. Ich finde mal, wenn ich die Expertise nicht habe, Performance Marketing, whatever, dann, wenn mich eine Agentur weiterbringt, dann welcome. Bin aber gleichzeitig der Meinung, dass man nicht kreativ extern geführt sein darf. Das hört sich arrogant an. Das ist auch ein bisschen so gemeint. Brandbuilding und Brandleading ist keine Demokratie und von allen Dingen nicht von außen, sondern das ist eine ganz klare interne Autokratie. Jetzt kriege ich das nächste Bashing. Aber da darf man halt wenig Platz lassen. Ne? Und wir sind ungefähr bei 3,5% Marketingkosten, also vom Umsatz her. Und es ist auch nicht so, wenn wir neue Länder jetzt irgendwie erobern wollen. Ich meine, wir sind in 60 Ländern, dann sind wir einfach nicht die Brand, die erstmal Marketing-Spends macht und dann sagt, jetzt wollen wir den Umsatz raisen, sondern wir wollen ganz klar erstmal ein Umsatzwachstum haben, um uns das Marketing leisten zu können. Und bei uns kommt halt einfach wirklich viel in-house, kreativ auch wie administrativ und operativ. Und deswegen kann man sich vielleicht das ein oder andere mehr leisten als andere Brands, weil es dann, wie gesagt, wenn du eine Agentur nimmst und sagst, mach mir bitte ein Konzept für einen Relaunch oder eine Revitalisierung mit anschließender Modenschau und Fotoshooting, dann kostet sich das ein Vermögen. Aber wir suchen die Models alle noch selbst aus. Auch bei so einer Modenschau, welche Lieder gespielt werden, wo die Models herlaufen, welche Location, das entscheiden wir, also mein Team und ich. Und da hast du natürlich einfach, ja, dann da hast du einen anderen Spielraum und so refinanzierst du dir das. Und wir haben auch vorgesehen, mal auf 4-4,5% zu gehen in den nächsten Jahren, um gerade an den Endkunden rauszugehen, wenn wir im Handel so positioniert sind, dass der Endkunde auch im Handel das erwarten kann, was er draußen sieht. Das ist ja erstmal wichtig, dass du deine Hausaufgaben machst und dass du deine Flächen gut sortiert hast, auch refreshed hast, vielleicht mal den ein oder anderen Store aufgemacht hast. Dann wollen wir mal auf 4-4,5% gehen. Aber wir wollen uns da ganz klar bei 4% ungefähr einpendeln. Also da ist jetzt nicht das Rieseninvest, also es ist keine Big Bet am Ende des Tages, sondern es ist wirklich ein wirtschaftlicher Businessplan.
Wie viel Geduld muss man denn eigentlich mitbringen, Rebranding fruchtet. Jetzt mal ganz naiv gefragt.
Geduld. Was ist das? Kannst du mal? Geduld. Das ist nicht unsere Stärke. Jetzt werden der eine oder andere sagen, dass das viele sagen. Aber ich würde gar nicht sagen, dass wir so, wann fruchtet das, wie geduldig bist du und so. Ich glaube, wir sind einfach immer im Prozess und so tief drin und wollen das einfach, dass auch dieses Wort Geduld und was erwarte ich überhaupt und wann ist denn Stillstand? Also, oder will ich dann irgendwann, was habe ich denn erreicht und geht's dann nicht weiter? Ich meine, mit KI und was da alles kommt, es ist so schnell draußen. Ich glaube, man muss sich einfach gut selbst portionieren im Kopf und sagen, was ist wirklich reachable, was kann ich erreichen? Und wenn du mich jetzt fragst, also als ich zu Julius damals gesagt habe, ich fange im Oktober an, dann stellen wir eine Vision, eine Mission auf, dann skizzieren wir das alles runter und dann haben wir im Juni praktisch den fertigen Look in der Modenschau. Das war schon so, dass ich gesagt habe, nach einem Dreivierteljahr, das kriegen wir hin. Und da muss natürlich alles klappen. Dann ist es jetzt eigentlich, dass wir draußen mit Bildern und Pop-ups und mit dem Look and Feel draußen sind. Und das ist dann für mich auch so der erste Case, wo ich sage, jetzt kann ich's fühlen, jetzt sehe ich's. Also brauchst du immer gut vom Start ein Vierteljahr, so ungefähr. Mhm. Aber das ist schon, da muss schon alles passen.
Und gleichzeitig haben wir natürlich die Ziele ja gesetzt im Sales Paper 2030 und daran bemisst sich das am Ende des Tages auch. Also die Erwartungshaltung, die du hast, wo wir dann in die einzelnen Länder gegangen sind, mit unseren Agenturen oder mit unseren Partnern, natürlich da genau dasselbe getan haben. Wir haben alles erklärt. Wie haben wir es aufgebaut? Wie ist das Zielbild? Welche Optionen haben wir da? Welche Möglichkeiten? Und so ein bisschen auch die unternehmerischen Leitsätze, stay hungry, stay foolish, stay human, ist eigentlich so das, was uns auch ausmacht. Wir sind halt hungrig, wir haben Lust, auch als nächste Generation Vollgas zu geben und zu sehen, wo ist die Challenge, wie können wir hier wirklich Tempo machen. Und das wird dann halt mit den Partnern auch ganz klar kommuniziert. Und da wird sich natürlich dann auch mal die Spreu vom Weizen trennen. Aber da wollen wir schon unsere Ziele erreichen und sind klar kommuniziert. Und daran wird sich dann bemessen, glaube ich, auch lassen für uns, wie viel Geduld man womöglich auch hat an der einen oder anderen Stelle oder ob man auch wieder neue Wege gehen muss oder auch Dinge hinterfragt. Weil ein hohes Tempo haben wir uns schon vorgegeben, bis 2030 unser Wachstum auch zu generieren.
Was heißt das konkret? Also Agenda 2030, wenn man so ein 2025 Zwischenfazit zieht, was hat es konkret wirtschaftlich gebracht?
Also wir wachsen und nicht nur vom Sales, sondern wir sind auch profitabel aufgestellt. Also insofern in den Zeiten, wo sich andere fragen, nicht zweistellige Umsatzverluste zu fahren, da sind wir eher diejenigen, die sagen, wir kümmern uns um Wachstum und überlegen uns, wie wir Supply Chain und Logistik technisch das Wachstum stemmen können. Das sind so unsere Herausforderungen. Ich glaube, das ist in diesen Zeiten schon ein absolut gutes Zeichen. Und wenn ich jetzt auch mit dem ein oder anderen Einzelhändler, also ich bin ja auch immer noch sehr nah am Kunden, also am Wholesale-Kunden, und viele sagen mir einfach, das ist wirklich genau das, worauf sie gewartet haben und dass die gute Category, dass das gute Product mit einem sehr guten Label zu einer emotional Brand heranwächst und das spiegeln die Zahlen da an dem Punkt jetzt auch schon wieder.
Wir fahren jetzt schon die ersten wirklich zweistelligen Vororder Ergebnisse ein. Ich weiß nicht zwingend, wann wir das in der Größenordnung hatten. Gleichzeitig dann auch das, was Flo gerade gesagt hat, wie der Markt sich im Moment aufstellt. Eher auch teilweise sehr vorsichtig natürlich, was ich auch nachvollziehen kann. Wir nutzen jetzt gerade aus unserer Sicht diese Unsicherheit und diese, aus gutem Grund auch vorsichtig zu sein, aber gerade vorzupreschen und mutig für uns zu nutzen, weil wir den Wandel selbst gestalten wollen. Und wenn du dann die ersten Ergebnisse in dieser Form einfährst, wenn du siehst, wie die Pop-ups angepackt werden, wenn du siehst, wie in den Stores die Kunden auf die neue Ware und das Look and Feel dieses annehmen, inklusive Lizenzpartner, die auch uns attestiert haben, ja endlich, das ist der richtige Weg für eine Global Brand, dann ist das genau das, was wir jetzt, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt erstmal mitnehmen und was sich auch in Zahlen bemerkbar macht. Wir haben auch teilweise Kunden sogar zurückgewonnen. Also den einen oder anderen, den wir einfach nicht für uns begeistern konnten, weil genau das gefehlt hat, was Flo gerade gesagt hat. Wir waren produktstark. Wir haben mit den qualitativen Faktoren in der Regel immer punkten können und haben auch da schon einen ganz guten Job gemacht. Aber der emotional touch, der hat halt gefehlt und dadurch, dass dies immer relevanter wird, auch in unserem Geschäft mit unseren Kunden grundsätzlich unter die Haut zu gehen und wir damit jetzt Antworten haben, an die wir glauben, die auch besser sind als vielleicht der eine oder andere in unserem direkten Umfeld, sind das ganz klare Anzeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Und 2030, wie sieht denn das Bugatti aus, was ihr da erschafft?
Ein Auto, das streichen wir bitte.
Genau. Aber wir wollten noch Hotels bauen.
Ja, du.
Was? Ja. Hotels? Nein, also wie sieht das Bugatti aus? Unsere Vision ist ja ganz klar. Wir wollen leading sein mit einem ganzen Brand-Universe. Es geht viel über Lizenzen und eigene Produkte. Wir wollen alle zusammenbringen und wollen halt eine Welt schaffen, in der du Bugatti fühlen und leben kannst. Und zwar rede ich da nicht nur, ich rede über Fragrance, ich rede über Beauty, ich rede über Schuhe. Also ich rede wirklich über das ganze Package, wohin auch der Weg führt. Und wir sind ja auch im Lizenzbereich und wir sind ja zwar schon in 60 Ländern aktiv, aber wir haben auch Kontinente noch gar nicht. Julius und ich waren ja gerade in Japan und haben uns dort mal den Markt angeguckt und sind auch ja dort jetzt mit Agenturen in Verbindung und überlegen, wie wir dort die Markteintritte vollziehen können und deswegen auch global. Also wir haben noch viele Hausaufgaben zu tun und glauben einfach auch an viele Märkte da draußen. Also wenn man einmal diejenigen, die jetzt zuhören und in Japan waren, die werden das verstehen. Das ist einfach ja ein ganz anderes Game. Da hat man das Gefühl, man ist wirklich in einer anderen Welt. Und das sind halt Märkte, die auch für uns interessant sind. Und das sind Dinge, die wir noch steigern können. Und 2030 war ganz klar, inklusive Lizenzumsätze ist das Ziel, ja, dass wir fast verdoppeln wollen.
Auf jeden Fall.
Und so kurzer Blick nach rechts. Genau. Dass wir fast verdoppeln wollen und wir glauben, dass das realistisch ist, aber dass man das sogar noch ambitionierter, wenn man die grenzenlosen weltweiten Möglichkeiten, die die Brand mit sich bringt, skalieren würde und würde das wirklich runterschreiben, dann ist da noch mehr drin. Also es ist wirklich absolut reachable.
Dem kann ich nichts hinzufügen. Also da ist, denke ich, sogar noch viel mehr möglich. Hat er auch eingangs gesagt, es ist eine Marke ohne Grenzen. Du fragtest nach, wie das 2030 aussieht. Und hat es auch schon einmal erwähnt, also Klarheit ist das neue Kapital. Und das finde ich eigentlich, bringt so gut auf den Punkt, weil wenn wir uns jetzt harmonisieren, was wir schon getan haben und diese Stärken der Vergangenheit im Herzen tragen und weiterentwickeln, das Produkt darf ja auch nicht stehen bleiben, und gleichzeitig an der emotionalen Geschichte, Verpackung, das in diese emotionale Welt gießen und uns gelingt, egal, wo wir auf dieser Welt unterwegs sind, dieses Gefühl bei unserer Community zu erzeugen, online, in Kanada, in Australien oder in Herford, dann haben wir, glaube ich, schon ganz viel geschafft. Und das wird der gesamten Marke unglaublich gut tun.
Ich bin gespannt. Die Textilwirtschaft wird euch auf jeden Fall begleiten auf eurem Weg. Und 2030 dann wieder hier bei mir im Studio, oder?
Da freuen wir uns auch.
Why not?
Danke für heute auf jeden Fall.
Wir danken dir.
Das waren Julius Brinkmann und Florian Wortmann und das war der TV-Podcast für diese Woche. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Anregungen und Kritik unter podcast@textilwirtschaft.de. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.